beim Rotenergie-Podcast. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es bei uns um das Thema HVO im Praxistest. Ich bin natürlich nicht allein hier im Studio. Bei mir ist Andreas Bauditz. Hallo Andreas.
Hallo Christina, schön wieder hier zu sein.
Ja, das stimmt, genau. Du warst zu dem Thema schon mal hier. Und zum ersten Mal begrüßen darf ich Herrn Schumann von Red Hat Zylinderkopftechnik. Hallo.
Genau so ist es. Hallo, ich grüße Sie auch.
Andreas, kannst du dich noch mal ganz kurz den Zuhörern vorstellen, die den ersten Podcast vielleicht nicht gehört haben?
Ja, ich bin der Andreas Bauditz. Ich bin Diplom-Ingenieur Fahrzeugtechnik, arbeite schon seit 30 Jahren in der Automobilindustrie, in der technischen Entwicklung eines Autoherstellers. Und ich interessiere mich in meiner Freizeit schon seit 5 Jahren für regenerative Kraftstoffe und fahre auch mein privates Auto seit diesem Zeitraum mit HVO 100. Dieselkraftstoff.
Also da sind wir im ersten Podcast länger drauf eingegangen, da auch gerne noch mal reinschauen oder reinhören. Andreas, ich habe ja beim letzten Mal aufgepasst. Du hattest mir noch erzählt, dass du Mitglied im Verein oder ein Mitgründer des Vereins E-Fuels Now bist, ne?
Das ist richtig, ja. Ich habe mich zusammengetan mit einigen anderen Ingenieuren aus dem Raum Heilbronn und Stuttgart. Wir alle arbeiten in der Autoindustrie bei verschiedenen Herstellern und wir haben diesen Verein gegründet mit der Maßgabe, dass wir über diese Kraftstoffe und diese Alternative gerne auch abseits des üblichen Mainstreams mal informieren möchten und auch die Bürgerinnen und Bürger zu dem Thema aufschlauen möchten.
Herr Schumann, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Sie sind der Inhaber von Red Hat Zylinderkopftechnik. Können Sie sich auch noch mal ganz kurz vorstellen, was genau ist das und was machen Sie?
Also mein Name ist Lars-Peter Schumann und ich bin in der Kfz-Branche tätig. Mir gehört ein Unternehmen, was praktisch Kfz oder Fahrzeuge instand setzt, repariert und angegliedert ist auch eine Motoreninstandsetzung, wo wir also Pkw-Motoren von Grund auf revidieren.
Also ich höre schon, Sie sind ein echter Experte auf Ihrem Gebiet. Ich muss zugeben, ich habe vorher mal ein bisschen im Internet geschaut, Red Hat Zylinderkopftechnik, und habe Ihren YouTube-Kanal gefunden. Das heißt, da ist ja auch eine sehr lange Expertise vorhanden. Was genau können wir denn auf dem Kanal alles so sehen?
Ja, der Kanal ist eigentlich aus Spaß heraus entstanden. Wir wollten so ein bisschen Technik vorstellen und das dem Kunden näher bringen, damit er weiß, wofür bezahlt er sein Geld und was passiert in so einer Werkstatt. Mittlerweile ist da ein bisschen mehr draus geworden, auch ein bisschen Herzblut mit drin. Und wir zeigen da eben Technik, wie werden Motoren instand gesetzt, was passiert im Werkstattalltag, wie sehen Inspektionen aus, was sind Hürden für Werkstätten und warum muss mancher Kunde viel Geld bezahlen für das Elend, was er uns gebracht hat.
Wie viele Motoren, was schätzen Sie denn, haben Sie denn schon so auseinandergebaut?
Also wir haben bestimmt im vierstelligen Bereich Motoren instand gesetzt, aber ganz wichtig ist sicherlich auch der angegliederte Werkstattbetrieb und das ergänzt sich dann beide sehr gut. Also wir reparieren Fahrzeuge genau wie andere Werkstätten eben auch, aber auch mit dem Hintergrund wissen, warum gehen sie kaputt. Und wenn sie kaputt gegangen sind, können wir sie auch in der Tiefe instand setzen, was den normalen Werkstätten eben nicht gegeben ist. Ne?
Finde ich super, dass wir heute auch mal wirklich einen Experten aus der Praxis da haben. Andreas, seit unserem letzten Podcast ist ziemlich viel passiert.
Ja, das kann man wohl so sagen. Wir erinnern uns. Ich habe beim letzten Podcast etwas auf die Politik geschimpft und habe auch gefordert, dass die Politik doch bitte endlich die notwendige Kraftstoffnorm EN 1549 in die Bundesemissionsschutzverordnung aufnimmt, damit diese Kraftstoffe auch an den Tankstellen legal verkäuflich sind. Das war damals noch in weiter Ferne. Das hat sich jetzt zum Glück geändert. Dank Vorgehen vom Bundesverkehrsminister Wissing hat der Bundestag entschieden, dass diese EN 1549 jetzt zeitnah vom Umweltministerium in die BIMSCHV, das ist die Abkürzung dafür, aufgenommen wird. Das heißt, es ist jetzt absehbar, dass in hoffentlich wenigen Monaten diese Kraftstoffe an die Tankstellen kommen.
Vielleicht haben es ja ein paar Zuhörer mitbekommen in den Medien, in den sozialen Medien. Es war auch ein ziemlicher, naja, wie soll ich sagen, Aufruhr wegen einer Rottankstelle in der Borsigallee. Ja. Kannst du uns da mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu erzählen, was ist da los?
Ja, im März, wie gesagt, hat der Bundestag entschieden, eben die BIMSCHV zu ergänzen. Und die Firma Roth, die ist eben sehr innovativ und wollte natürlich sehr schnell diese Kraftstoffe an die Tankstelle bringen. Aber April war dann leider der Regierungspräsidentin in Hessen dann doch zu früh. Leider wurde am selben Tag der Eröffnung der Verkauf wieder eingestellt, was ich auch als Kunde sehr bedauere.
Wenn der HVO-Kraftstoff dann offiziell verkauft werden darf, was sind denn da so gängige Vorurteile? Oder sagen wir besser, was sind denn gängige Fragen, die an dich herangetragen werden? Weil ich glaube, da ist echt noch viel Aufklärungsbedarf vonnöten.
Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt seit 5 Jahren damit und in Medien oder auch im Freundes- oder Bekanntenkreis schnappt man dann eigentlich immer wieder dieselben Dinge auf. Das beginnt damit, dass diese regenerativen Kraftstoffe grundsätzlich erstmal alle durcheinander geworfen werden. Da gibt es HVO, es gibt E-Fuels, es gibt ein BTL, ein GTL, ein Überbegriff XTL. Das ist natürlich schwere Kost für den normalen Autofahrer und die normale Autofahrerin. Das muss man wirklich zugeben. Der zweite Punkt ist, dass oft gesagt wird, diese Kraftstoffe, die kosten ja ein Vermögen. Die kosten 4,50 Euro den Liter. Das liest man immer wieder. Das hat also auch nichts mit der Realität zu tun, wenn man sich jetzt auf HVO beschränkt in der heutigen Diskussion. Der zweite oder der dritte Punkt ist dann die Sorge davor, dass man seinen Motor kaputt macht. Ja, also das kann man ja auch verstehen. Ein Auto ist natürlich ein teurer Invest und dass die Leute da Angst haben, dass sie ihren Motor schaden, wenn sie ein Produkt nicht kennen. Ja, das kann man verstehen, aber da müssen wir jetzt auch gucken, dass wir diese Vorbehalte ausräumen. Und wie gesagt, ich fahre jetzt schon selber seit etwa 5 Jahren und 50.000 Kilometern überwiegend mit HVO 100. Zum Glück ist dieser Kraftstoff ja in einigen Bundesländern außerhalb Hessens zu kaufen. Ich tanke ihn ja fast immer in Baden-Württemberg. Und ich habe dadurch, dass halt eben auch die Reichweite von so einem Dieselfahrzeug sehr hoch ist, habe ich es geschafft, etwa zu 90% immer diesen HVO 100 zu tanken. Und mich hat jetzt selber mal interessiert, wie sieht jetzt eigentlich mein Auto nach diesen 50.000 Kilometern aus? Gut, ich bin jetzt Ingenieur, mir war klar, ich schade dem Motor nicht. Aber wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Und ich kenne die Videos von dem Lars Schumann und habe dann auch festgestellt, das ist natürlich ein Mann mit einem Team, die unglaublich viel Erfahrung haben. Und ich hatte mir insgeheim mal gewünscht, dass eine dieser Motoranalysen, die in seinen Videos oft gezeigt werden, dass die mal mit meinem Audi A4 gemacht werden. Und so habe ich ihn mal kontaktiert. Da kam mal wieder ein Video mit dem Thema Verkokungen im Ansaugtrakt in der AGR. Das ist also ein Dauerthema und ich habe ihn angeschrieben und mal gefragt, kennt er das Thema HVO und wäre es vielleicht mal interessant, darüber auch zu berichten. Und ich habe auch prompt Antwort bekommen und dann entstand eben die Idee, einmal von einer unabhängigen Werkstatt einen Dieselmotor zu analysieren, der 50.000 Kilometer überwiegend mit HVO 100 betrieben worden ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das wirklich auch die erste unabhängige Analyse war, die je durchgeführt worden ist.
Herr Schumann, jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie haben sich das Auto vom Andreas mal ein bisschen genauer angeschaut. Das scheint ein wichtiges Thema zu sein bei Ihnen mit der Verkokung. Können Sie uns da mal so ein bisschen aus dem Werkstattalltag generell berichten? Was sind überhaupt so die größten Problemfälle, die Sie immer wieder reinbekommen? Wie sieht das aus?
Also wir haben einen ganz anderen Denkansatz. Vielleicht muss man erstmal sagen, warum war das Thema interessant, als der Herr Bauditz auf uns zugekommen ist. Normalerweise kostet mich da Zeit und Geld, mich hier hinzusetzen und darüber zu sprechen. Und ich habe ja nicht direkt was davon. Grundsätzlich ist aber so, wir machen ja Motoren in Standsetzung. Und unser Ziel ist es, uns von der Breitmasse abzusetzen, den etwas besseren Motor zu bauen. Und wer sich mit uns befasst hat, der sieht auch, Wir haben das Thema Additive schon oft aufgegriffen. Kann man mit Additiven irgendwas verbessern am Motor? Und als der Herr Baudetz auf uns zugekommen ist mit dem HVO 100, bin ich hellhörig geworden. Gibt es da einen Kraftstoff, der es ermöglicht, wenn ich den einsetze, dass unser Motor nachhaltig draußen betrieben werden und einen Ticken besser sind als der Durchschnitt? Und das wurde dann für mich interessant, vielleicht auch unter der Prämisse zu enttarnen, ob ein neuer Kraftstoff gut oder schlecht ist. Ist es nur Geschwätz oder bringt es wirklich was? Und das Angebot, das habe ich gerne wahrgenommen, einfach mal das Audichen da auseinanderzunehmen und war dann tatsächlich positiv überrascht, dass ich jetzt Befürworter dieses Kraftstoffes bin. Kann man nicht anders sagen.
Dann mal Butter bei die Fische, Herr Schumann. Sie haben da komplett reingeschaut. Ich habe mir das Video auch mal angeschaut. Da wurde eine Endoskopie gemacht und so weiter. Erzählen Sie doch mal den Zuhörern, was genau haben Sie gemacht? Oder Ihr Kollege war das, glaube ich.
Die Frage ist immer, wie gehen wir an Motoren heran? Wenn wir jetzt, wir machen ja für Gerichte, für Rechtsanwälte, für Gutachter, für Leute, die ein Auto aus dem Leasing übernehmen wollen, Auto oder Leute, die sich ein Auto kaufen möchten, haben sie kaufen wollen, wissen, was ist damit los. Das heißt, wir haben Prozesse entwickelt, wie kann man ein Auto analysieren, in welchem Gesundheitszustand befindet sich der Motor, in welchem Lebenszyklus ist so ein Motor. Und da haben wir spezifische oder auf den Wagen spezifische Prozesse entwickelt, wie wir so einen Motor prüfen. Mhm. Und dem Herrn Baudetz seinen Motor haben wir dann auch geprüft. Also von dem Fehler auslesen, was jede normale Werkstatt kann, über die Kompressionsprüfung, über Druckverlustprüfung, Brennraumendoskopie. Das heißt, wir gucken in die Zylinder rein, schauen uns an, haben sich Ablagerungen gebildet, ist vorzeitiger Verschleiß erkennbar. Wir machen Ölanalysen, können darin feststellen, ist viel Ruß im Öl gebunden. Und in der Komplexität aller Analysen erfahren wir dann, wie weit ist der Motor krank, gesund, fortgeschritten im Alterungsprozess oder eben nicht.
Okay, und was ist bei der Analyse jetzt rausgekommen? Was haben Sie herausgefunden?
Also ich habe mich ja ganz zurückgehalten, habe das neutral beobachtet. In unseren Videos haben wir es ja auch dargestellt und da ist tatsächlich nichts gefaked. Wir sind da neutral rangegangen und der Herr Stüber, der den Wagen also geprüft hat, der hat gesagt, okay, der sieht eigentlich aus, als würde der nur Langstrecke fahren.
Was ist der Unterschied Langstrecke, Kurzstrecke für mich als Laie?
Also der Idealfall, warum hält ein Taxi lange oder ein LKW-Motor lange? Weil er gar nicht kalt wird. Hm. Er fährt permanent durch und unter Idealbedingungen auf der Autobahn mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit alle Betriebstemperaturen oder Betriebssysteme arbeiten unter Idealbedingungen. Mhm. Und im Kurzstreckenbetrieb zum Kindergarten, 3 Kilometer zur Arbeit oder wie auch immer, hat man eigentlich immer die Situation, dass die ganzen Systeme nicht ideal unterwegs sind. Die Rußbildung steigt vehement und das sorgt dafür, dass ein Motor vorzeitig und vorschnell altert. Und den Herrn Baudet, sein Motor, der war eigentlich, ja, der sah aus, als würde nur Langstrecke fahren, aber wie er mir erklärt hat und wie wir auch wissen, das Auto wird eigentlich massiv in Kurzstrecke eingesetzt, hat also ein vollkommen anderes Bild abgegeben, wie der normale Durchschnitt es abgeben würde. Dementsprechend ist das nur auf den Kraftstoff zurückzuführen. Ein anderes Indiz gibt's dafür nicht.
Also an interessierte Zuhörer gerne mal reinschauen. Da ist die ganze Analyse im Video abgebildet und da sind auch die Daten noch eingeblendet. Da gibt es noch ein paar andere Hintergrundinformationen. Okay, Herr Schumann, ich habe jetzt gelernt, dass der HVO-Kraftstoff dabei hilft, dass der Motor weniger verkokt, richtig?
Das ist korrekt.
Okay. Andreas, was gibt's denn noch für Vorteile? Kannst du uns noch ein paar nennen?
HVO 100 hat gegenüber fossilem Dieselkraftstoff einige Vorteile. Ein weiterer Vorteil ist zum Beispiel, dass die Zündwilligkeit deutlich höher ist. Wir haben bei HVO eine Cetanzahl von mindestens 70 gegenüber 51. Das heißt, der Motor, der hat weniger Zündverzug und läuft dadurch ruhiger. Das heißt, dieses typische Dieselnageln, das ist weitgehend weg. Dann habe ich dadurch, dass der Kraftstoff zündwilliger ist, habe ich auch deutlich bessere Kaltstarteigenschaften. Das ist natürlich dann besonders interessant, wenn ich einen Kaltstart bei besonders niedrigen Außentemperaturen mache. Dann ist dieser Kraftstoff weitgehend geruchslos. Das heißt, wenn ich den tanke, riechen meine Hände nicht nach Dieselkraftstoff. Mhm. Dann, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, der Kraftstoff ist zu 90% klimaneutral. Das heißt, mein CO2-Footprint, der wird nur durch das Umtanken mit dem anderen Kraftstoff eben 90% besser.
Ich glaube, unsere Zuhörer, die verwirrt das so ein bisschen, wenn wir immer über klimaneutralen Kraftstoff reden. Weil wenn wir solchen Kraftstoff im Verbrennermotor verbrennen, dann erzeugen wir letztendlich Emissionen. Und ich denke, Andreas, das ist eine Frage an dich, wo du dich eingehend mit diesem Thema befasst hast. Warum können wir hier von klimaneutralen Kraftstoff sprechen?
Ja, das ist der zeitliche Faktor, der da reinspielt. Bei Rohöl, was ich aus der Erde hole, ist es ja so, dass dieses Öl vor Millionen von Jahren CO2 gebunden hat, jetzt gefördert wird. Kraftstoffe werden draus gemacht, die werden verbrannt und dann in die Umwelt freigesetzt. Bei einem regenerativen Kraftstoff ist das anders. Bei dem HVO 100 zum Beispiel, der besteht aus biologischen Rest- und Abfallstoffen. Da ist dieser zeitliche Faktor wesentlich kürzer. Das heißt, der biologische Rest- und Abfallstoff, der hat wenige Monate vorher oder wenige Jahre vorher ist der entstanden, hat das CO2 gebunden und wird jetzt emittiert. Das ist quasi ein Kreislauf.
Wir hatten über die Vorteile gesprochen. Soweit ich mich erinnern kann, hattest du mir beim letzten Mal auch noch gesagt, dass die Tankstellen nicht wirklich umgebaut werden müssen, soweit ich das mitbekommen habe, und dass die Lagerfähigkeit auch deutlich besser ist.
Richtig, also umgebaut werden müssen die Tankstellen nicht, die sind ja nun mal da und man kann diese Kraftstoffe im Prinzip auch mischen. Also das ist auch eine wichtige Botschaft an die Zuhörer. Wenn die mal ein HVO 100 getankt haben und wollen wieder einen anderen Dieselkraftstoff tanken oder müssen ihn tanken, weil sie ihn nicht bekommen, den HVO 100, dann brauchen die nicht ihren Tank spülen oder ihr ganzes Kraftstoffsystem spülen lassen. Also man kann das durcheinander tanken. Der zweite Punkt ist die Lagerfähigkeit, ein Riesenvorteil. Und zwar bei fossilem Dieselkraftstoff gibt es die sogenannte Dieselpest. Das wird auch häufig verursacht durch diesen B7-Anteil, diesen Biodieselanteil, der dann über viele Monate oder gar Jahre dann anfängt umzukippen. Und dann ist dieser Kraftstoff praktisch nicht mehr verwendbar. Bei HVO 100 ist das anders. Das ist ein synthetischer Kraftstoff und der ist sehr, sehr stabil und auch extrem lagerfähig. Also das ist auch gerade besonders interessant für Leute, die zum Beispiel ihr Fahrzeug nur saisonal einsetzen, beispielsweise Campingfahrzeuge, die im Winter abgemeldet sind. Die starten dann im Frühjahr praktisch mit einem gleichwertigen Kraftstoff, wie sie ihn halt eben vor der Winterpause getankt haben.
Ja, das ist auch für mich jetzt interessant, weil wir haben tatsächlich Notstromaggregate bei uns und gerade ne, im Benzinbereich, der Kraftstoff zerfällt ja noch viel schneller. Im Dieselbereich hat der Andreas gerade über die Dieselpest gesprochen. Wenn man das Aggregat dann braucht, dann zieht man 3 Jahre später aus der Ecke raus, dann springt das Ding nicht an. Und wenn ich da natürlich einen Kraftstoff drin habe, der lagerfähig ist, brauche ich mir zumindest auch um diesen wichtigen Punkt keine Sorgen zu machen und das Ding ist direkt parat. Also wir haben direkt, als ich den ersten Kanister von dem Material bekommen habe, unser Dieselaggregat damit gefüllt und also ich hoffe und erwarte, dass das auch in 3 Jahren ordentlich anspringt.
Können wir ja mal eine Analyse von dem Dieselaggregat da machen.
Nee, also da bin ich zuversichtlich, dass das funktioniert. Und sicherlich auch von dem Aspekt her, nicht nur im Pkw-Bereich sinnvoll, sondern alles, Krankenhäuser, Notstromaggregate, keine Ahnung, Blockkraft, Heizwerke und so weiter, können alle praktisch solche Kraftstoffe verfahren.
Katastrophenschutz.
Super, genau so ist es.
Ja, ja. Richtig. Was ist denn jetzt mit einem alten Pkw? Ich meine, dein Pkw ist jetzt auch nicht der neueste und generell auch Lkw, die Hersteller geben ja nicht die offizielle Freigabe für alte Pkw, alte Lkw. Was soll ich denn als Fahrzeughalter machen oder vielleicht auch als Flottenbesitzer?
Also grundsätzlich ist es so, dieser Kraftstoff ist für alle Fahrzeuge zu verwenden, also für alle Dieselfahrzeuge, egal ob das jetzt ein altes Fahrzeug ist oder ein neues Fahrzeug ist. Klar ist es für Besitzer, die noch ein sehr junges Fahrzeug haben, was sich im Rahmen der Herstellergarantie befindet, wichtig zu prüfen, ob der Hersteller diesen Kraftstoff freigegeben hat. Viele Fahrzeughersteller, insbesondere die Deutschen, die sind gerade auf dem Weg, haben teilweise schon diese Kraftstoffe freigegeben und werden sie auch teilweise rückwirkend freigeben. Allerdings nicht bis 15 Jahre, 20 Jahre zurück, weil da sind wirklich
wirklich sehr, sehr teure Dauerlaufkosten und Prüfprozesse verbunden. Das lohnt sich nicht für die Autohersteller. Aber vielleicht geht's ja mal 5, 6, 7 Jahre zurück. Das muss man dann absehen. Aber wenn das Fahrzeug aus der Herstellergarantie draußen ist, dann ist es natürlich jedem Autobesitzer frei, sich trotzdem für diesen Kraftstoff zu entscheiden. Letztendlich tut er seinem Auto ja was Gutes, weil der Herr Schumann, der hat ja jetzt schon auch berichtet, dass zumindest auch die Analyse bei meinem Fahrzeug ergeben hat, dass zu erwarten ist, dass diese üblichen Probleme der Verkokungen eben weitgehend minimiert oder vielleicht sogar ganz aufgehoben wird.
Also man kann sich ja tatsächlich überlegen, das wird nicht das einzige Auto sein, was in Zukunft geprüft wird. Davon kann man ausgehen. Und wenn sich also diese Ergebnisse bestätigen und die wiederholt werden, bei hochkomplexen Systemen, die man heute eben hat, dann kann man davon ausgehen, dass die älteren Autos, die eigentlich in der Regel stabiler, zäher sind, dass die dreimal mit dem Kraftstoff klarkommen. Also da braucht man sich keine Gedanken machen.
Ja, man kann vielleicht auch nochmal das Beispiel bringen. Man hat früher ja sogar vor vielen, vielen Jahren, als der Dieselkraftstoff auch preislich einen Sprung gemacht hat, da fingen ja sogar manche Leute an, Salatöl in ihre Dieselfahrzeuge zu kippen, weil es dann pro Liter tatsächlich billiger war, bei Aldi das Salatöl zu kaufen als an der Tankstelle den Kraftstoff. Ja, also das haben manche Leute dann auch ihren älteren Dieselfahrzeugen zugemutet. Die haben es auch teilweise überstanden. Aber man muss natürlich sagen, so ein Speiseöl zu fahren, das würde heute kein moderner Dieselmotor lange überleben. Ja, also um Gottes Willen, das bloß nicht in Erwägung ziehen. Und damit auch keine Missverständnisse entstehen, HVO 100 hat nichts mit so einem Speiseöl zu tun, das ist was komplett anderes.
Ist klar wie Wasser, ne? Also wenn man sich das anguckt, den Kraftstoff, ist klar wie Wasser. Und ich selber habe mit meinem primitiven Versuchen dann versucht zu schauen, was passiert denn, wenn du das Zeug anzündest. Der normale Dieselkraftstoff ruht wie eine Lokomotive und der brennt relativ klar. Und wenn man jetzt auch sieht, im Fahrverhalten, wie wirkt sich das aus? Das Auto regeneriert viel weniger. Und wenn das Auto viel weniger regeneriert, das ist ja, oder was ist regenerieren? Das muss man vielleicht auch mal sagen. Der Rußpartikelfilter hat ja die Aufgabe, Feinstaubbelastung und so was rauszufiltern, so dass er nicht in die Umwelt gelangt. So, und Ruß, der lagert sich in dem Rußpartikelfilter ab, der wird da gesammelt und irgendwann kriegt der Motor dicke Backen, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil er seine Abgase nicht mehr los wird. Ein Differenzdrucksensor misst praktisch den Druck, der sich vor dem Rußpartikelfilter aufbaut. Und dann leitet er einen Prozess ein, um diesen Ruß aufzulösen. Und dafür braucht er Temperatur und dann zerfällt Ruß zur Asche. Diese Regeneration, so nennt dieser Prozess sich, ist aber Stress für den Motor. Und wenn ich jetzt einen Kraftstoff habe, der dafür Sorge trägt, dass wesentlich weniger Ruß da ist, hat er wesentlich weniger Regeneration. Der ganze Abgaskreis, Rückführkreis bleibt frei. Und das ist auch das, was wir bei den Tests festgestellt haben. Wir haben ja nicht nur in die Zylinder reingeguckt, wir haben auch in die Ansaugwege geguckt, in die ganzen Bereiche, wo also diese rußhaltige Luft durchgeführt wird. Und das war klar, das sah also wirklich gut aus, wie beim Langstreckenauto. Und deswegen bin ich Verfechter für diesen Kraftstoff. Also wenn sich das wiederholt darstellen lässt, kann man sagen, gibt's eigentlich nichts Besseres wie diesen Kraftstoff.
Kann man eigentlich auch sagen, dass weniger Kraftstoff, also dass man damit länger fahren kann? Von den Kilometern her, wie ist denn das? Fährt man da, weil das effizienter ist? Würde mich jetzt mal so interessieren. Kann man also mit einem Liter...
Du meinst den Dauerlauf jetzt. Also du meinst jetzt, der Motor hält jetzt
statt... Hält ein Liter HVO länger als ein Liter Biodiesel, oder?
Das wäre jetzt der Verbrauch, den
ja,
du meinst.
Ja, genau,
ne?
Den Verbrauch meine
nee, der
ich,
Verbrauch ja. ist praktisch gleich
ist
in der
gleich?
Praxis.
Okay.
Ja.
Rein also,
theoretisch müsste er etwas höher sein wegen der geringeren Dichte, aber in der Praxis, ich habe es ja gemessen.
Okay. Im also, Umkehrschluss wird sich das ändern, weil die Motoren, die nachher stark versottet und verrußt sind, die kriegen natürlich ein Problem mit ihrer Leistungsausbeute und mit ihrer Effizienz, sage ich mal. Und ein Motor, der natürlich auch mit 150.000 Kilometern noch kerngesund ist, der ist am Ende natürlich sparsamer, klar.
Ist aber gut, dass Sie hier sind, weil normalerweise könnte man ja sagen, ne, wenn mal so ein Motor kaputt geht, haben Sie ja mehr Arbeit, ne, mehr Aufträge. Das heißt aber, das kann man ja so auch nicht über einen Kamm scheren.
Na, also ein gewisser Zweckidealismus ist bei mir schon dabei, weil ich einfach für Sachen einstehe, die grundsätzlich richtig sind. Das ist ja in der Politik so. Nicht jeder hat davon was, wenn er als Politiker irgendeine Meinung vertritt, die er für gut hält, weil es der Erde zugutekommt oder weil es dem Bürger zugutekommt. Und so ist das auch in dem Fall natürlich nicht ganz uneigennützig, wenn die Verbrenner auch länger funktionieren, nachhaltig betrieben werden können, ist das auch für mich ein Vorteil als Instandsetzer von Verbrennermotoren, ganz klar.
Ja, ist aber auch trotzdem nachhaltiger Gedanke, weil man weniger Autos kaufen muss, weil die alten länger fahren.
Naja gut, man muss ja eins sehen, es geht ja um Ressourcenschonung.
Richtig.
Und wenn man weiß, dass ungefähr 1,3, 1,4 Milliarden PKWs mit Verbrenner rumfahren und man auf die Idee kommt, wir stellen in 5 Jahren alles auf E-Technik um, dann kann man einen Turm bauen bis zum Mond mit Verbrennerautos oder man kann auch hergehen und schiebt die irgendwo in Drittländer ab. Aber ist das dann effizient und ist das nachhaltig? Ganz sicherlich nicht. Also ist es sinnvoll, die Rohstoffe, die wir schon eingesetzt haben und Würfel mit 4 Rädern gebaut haben als Verbrenner, die auch so lange zu betreiben, bis ihre natürliche Wirkzeit verschlissen ist. Und dann kann man sich ja darüber Gedanken machen, welche Fahrzeuge setze ich dann in Zukunft ein und der bessere setzt sich durch. Darwin'sche Gesetz.
Richtig, beziehungsweise was wir im letzten Podcast auch besprochen haben, Andreas, dass man in jede Richtung gucken soll, ja, dass man nicht nur sagt, nur E-Autos sind gut oder nur die Verbrenner sind gut oder eins von beiden verteufelt, sondern es geht hier darum, in dem Fall zu prüfen, was das Sinnvollste ist.
Genau, also es geht ja darum, wir haben ein sogenanntes CO2-Restbudget, was wir einhalten möchten. Und wenn man halt eben nur auf eine Technologie setzt, nämlich in dem Fall die Elektrotechnologie, dann ist man eben zu langsam, weil wir halt eben diesen ewig langen Hebel der Bestandsflotte mit Verbrennungsmotoren auch noch drin haben und die müssen halt auch defossilisiert werden. Also kurzum, wenn wir mehrere verschiedene Technologien nutzen, dann sind wir insgesamt schneller.
Andreas, du hattest vorhin die Länder aufgezählt, glaube ich, in denen aktuell schon oder seit längerem schon HVO getankt werden darf. Ist euch irgendwie da zu Ohren gekommen, dass es da irgendwelche Probleme gibt jetzt im Vergleich?
Also insbesondere in den skandinavischen Ländern, in Schweden beispielsweise, wird dieser Kraftstoff auch in reiner Form schon seit vielen, vielen Jahren getankt und gefahren. Und mir sind keine Ausfälle im Feld bekannt aus Skandinavien.
Der Andreas hat ja eben gesagt, er hat so ein bisschen auf die Politik geschimpft. Das ist natürlich immer einfach, wenn man auf die Politik schimpft. Man muss es erstmal besser machen. Aber hier ist es tatsächlich so, manchmal muss man sich die Frage stellen, welches Konzept dahinter steht, eine gute Perspektive einfach durch Verschleppung oder durch Nichtanpacken von irgendwelchen wichtigen Abhandlungen, die man dann durchführen muss, liegen zu lassen. Da lässt man einfach was liegen, was wirklich wertvoll sein kann für Umwelt, für den Nutzer, für den Verbraucher. Ist nicht nachvollziehbar. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht.
Ja, ihr beiden, dann sind wir auch jetzt schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich habe jetzt keine offenen Fragen mehr. Wollt ihr vielleicht noch mal ganz kurz hier dann ein kurzes Fazit ziehen für die Zuhörer?
Ja, ich persönlich wünsche mir eigentlich 2 Dinge. Also zum einen, dass die Umweltministerin jetzt der Anweisung des Bundestages folgt und die EN1549 in die BIMSCHV aufnimmt, damit diese Kraftstoffe endlich an die Tankstellen kommen. Und als zweites wünsche ich mir natürlich, das ist ein Appell dann an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie keine Angst vor diesem Kraftstoff haben, sage ich mal, sondern sich ein bisschen damit auseinandersetzen, sich informieren dazu und hoffentlich dann auch zu dem Ergebnis kommen, dass sie mit diesen Kraftstoffen einmal Gutes für ihren Motor tun und zweitens natürlich auch was Gutes für den Klimaschutz tun, weil HVO 100 emittiert nun mal etwa 90% weniger CO2-Fußabdruck-Emissionen.
Als Fazit würde ich mir wünschen, dass man einen ganz anderen Umgang in Diskussionen führt über Kraftstoffe oder wie Fahrzeuge betrieben werden, ob E-Technik der Zukunft Hype ist oder ob Verbrenner noch am Netz bleiben dürfen oder betrieben werden dürfen. Wichtig wäre eigentlich zu sagen, man muss offen sein für die alternativen Energien, die es gibt. Man muss offen sein für die Antriebskonzepte, die es gibt. Man muss offen sein und schauen, in welchem Land setze ich was wo sinnvoll ein. Und wenn man da einen gepflegteren Umgang miteinander hätte, wenn ich so in die Foren reingehe und lese dann, wie die Leute sich behaken und fanat da irgendwelche Diskussionen antreiben, dann entsetzt mich da. Da würde ich mir eigentlich wünschen, dass man offen bleibt für das, was uns allen was bringt. Und ich glaube, da ist HVO 100 sicherlich eine ganz tolle Sache. Aber das ist ja nicht nur der Dieselkraftstoff, sondern es, im Benzinerbereich gibt es das ja auch. Da tut sich eine ganze Menge auch mit alternativen Kraftstoffen. Auch die müssen Gehör finden, wenn sie dann auf dem Markt dürfen und auf dem Markt sollen. Und dafür würde ich mir wünschen, dass man einfach offen bleibt und mal zuhört. Aber das scheint in der heutigen Zeit schwierig geworden zu sein. Das wäre eigentlich mein Schlussplädoyer, was ich hätte, wenn es denn angebracht werden darf.
Also seid nett zueinander, Leute.
Genau, seid nett zueinander.
So ist und wir haben gleich noch das nächste Thema für den nächsten Podcast festgezurrt, wegen den alternativen Kraftstoffen im Benzinbereich. Vielen Dank dafür.
Bitte gerne.
Dann haben wir jetzt eigentlich alle Informationen und noch viel mehr. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Es war mir eine Freude und ich hoffe, euch beide nochmal hier begrüßen zu dürfen vielleicht.
Also normalerweise gibt es ja immer Kartoffelsalat und Würstchen.
Ehrlich, was heißt normalerweise?
Ja, ich hoffe doch, ich bin mit Hunger hingekommen.
Ja gut, dann gehe ich nochmal schnell los und werde eine Portion für Sie holen. Gar kein Problem.
Andreas, das hast du mir anders erzählt.
Dann vielen Dank, dass ihr beide da gewesen seid. Für alle Zuhörer, wir haben alle Informationen zu diesem Podcast und natürlich auch zum letzten Podcast zum Thema E-Fuels für euch in die Shownotes gepackt und da auch nochmal Red Hat Zylinderkopftechnik, falls jemand sich die Videos anschauen möchte, verlinkt. Vielen Dank an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.